beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Liebe Gemeinde, wer von euch kennt diesen Liebesfilm, den mittlerweile schon sehr alten Liebesfilm, Schlaflos in Seattle? Kurz mal die Hand hochheben. Schlaflos in Seattle. Ihr seid noch viel zu jung. Der ist so alt. Schlaflos, also nicht so viele. Das wundert mich. Das ist so eine richtig schöne Abendschnulze. Aber richtig, richtig schön. Da wird einem warm ums Herz. Für alle, die den Film nicht kennen, eine ganz kurze Beschreibung des Films. Tom Hanks, ein bekannter amerikanischer Schauspieler, spielt einen Architekten. Seine Frau stirbt und gemeinsam mit seinem Sohn zieht er von Chicago nach Seattle, also ganz im Nordwesten Amerikas, am Pazifik. Tom Hanks kann nachts nicht gut schlafen, weil er seine verstorbene Frau sehr vermisst. Sein Sohn bekommt das mit und ruft irgendwann mal abends beim Radiosender an. In Amerika ist ja alles sehr öffentlich. Und bespricht das mit der Moderatorin. Dieses Drama, das sich zugetragen hat, dass die Mutti gestorben ist und die traurig Papi ist. Und es kommt dann dazu, dass Tom Hanks nachts mit dieser Radioreporterin live auf Sendung geht und ins Gespräch kommt. Die Radioreporterin fragt Tom Hanks: Ich habe gehört, dass Sie nachts nicht schlafen können, weil Sie Ihre Frau so sehr vermissen. Was an ihr haben Sie besonders geliebt? Und dann kommt ein mittlerweile legendärer Satz in der Filmgeschichte. Tom Hanks fragt die Radioreporterin: Naja, wie lange geht Ihre Sendung? Naja, wie lange geht Ihre Sendung? Ich könnte fragen, wie lange darf dieser Gottesdienst werden, wenn wir uns heute anfangen, über den Epheserbrief zu unterhalten? Und das kann, ihr Lieben, ganz schön lang werden. Denn so lang ist der Brief nicht. Etwas länger als der Judasbrief, ja. Aber im Epheserbrief tauchen wir gemeinsam mit Paulus in das große Geheimnis Gottes ein. Wer ist Gott? Wer ist Gott? Was hat Gott vor? Wer sind wir? Und was ist Gottes Plan für uns, für unser Leben? Wisst ihr, das ist wie so ein Eintauchen im Urlaub ins Meer. Wir springen ins Wasser und werden plötzlich von diesem Wasser getragen. Das ist unbeschreiblich. Und spüren dann diese Unendlichkeit des Meeres und denken darüber nach und staunen. Also mir geht es zumindest immer wieder so, wenn ich ins Wasser springe. Und ähnlich ist es mit Paulus und dem Epheserbrief. Paulus beginnt mit dem Lobpreis. Mit dem Lobpreis. Darum auch wieder meine Frage: Wie lange darf das heute gehen? Ich möchte den Predigtext, der ja sehr intensiv ist, anhand eines weltbekannten Anbetungsliedes strukturieren, anhand des Liedes Großer Gott, wir loben dich. Und ich möchte mit euch beim ersten Predigtpunkt auch die erste Strophe singen. Wir singen die A Cappella, wir brauchen nur jemanden mit einer guten Stimme, der uns den Ton vorgibt. Wir sehen die Strophe hier angezeigt. Wer mag uns einen Ton geben? Ich glaube, das ist die angemessenste Art und Weise, sich über Epheser 1 zu unterhalten, im Lobpreis. Wisst ihr denn, wer liebt, wer begeistert ist, wer fasziniert ist, denn kann das gar nicht oft in einem Satz sagen. Solche Menschen sind wie so eine sprudelnde Quelle. Da heißt es: Ich habe gehört, dass sie nachts nicht schlafen können, weil sie ihre Frau vermissen. Was an ihr haben sie besonders geschätzt und geliebt? Naja, wie lang ist denn ihre Sendung? Merkt ihr, da sprudelt etwas. Das kann man gar nicht in einem Satz sagen. Wie macht's Paulus? Paulus fängt an zu singen. Nun ist das schwierig, Gesang nur in Schriftform wiederzugeben. Dazu braucht es zumindest ein Tonbandgerät. Und das gab es noch lange nicht bei Paulus. Aber das ist Lobpreis, das ist Anbetung. Das ist sehr wahrscheinlich ein ganz alter Hymnus. Ein Loblied, ein Lobgesang der Urgemeinde. Paulus fängt an zu singen. Er überschlägt sich regelrecht. Ihr Lieben, hier finden sich mit die längsten Sätze des Neuen Testamentes. In Epheser 1. Übrigens, die Verse 4 bis 13, das sind drei Sätze in der griechischen Bibel. Drei Sätze. Wobei, die letzten beiden Sätze machen das so ein bisschen zunichte, denn der erste Satz ist wirklich fast unendlich lang. Die beiden letzten sind dann dafür kürzer. Ich weiß nicht, wann du zum letzten Mal richtig begeistert warst, so richtig begeistert warst und sich deine Begeisterung auch in deiner Sprache ausgewirkt hat. Vielleicht könnte sich das so anhören. Auch ein weltbekannter Radiokommentator, der das gesagt hat: Bostic, immer wieder Bostic, der rechte Läufer der Ungarn am Ball, er hat den Ball verloren, diesmal gegen Schäfer, Schäfer flankt nach innen, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund könnte Rahn schießen, Rahn schießt, Tor, 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 Tor für Deutschland. Das war das Originalzitat. Ihr Lieben, so hört sich Begeisterung an. Ich weiß, Fußball ist nicht immer das beste Beispiel, um Begeisterung auszudrücken. Aber das, was der Radioreporter da 1954 beim Wunder von Bern getan hat, er hat Paulus kopiert. Er hat Paulus kopiert, nicht wir sollen den Fußball kopieren. Das ist Begeisterung, denn Paulus beschreibt das in den ab dem Vers 4. Wir sehen das jetzt auch angezeigt. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Wir sollten zu ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Christus seine eigenen Kinder sein sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Darum wollen wir Gottes herrliche, unverdiente Güte preisen, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren. Ihr Lieben, das, was wir da hören, hat Gott schon unendlich lange vorgehabt. Gott hat unendlich lange etwas vor mit dir und mir. Mir stockt jedes Mal der Atem, wenn ich das lese. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott, und dann beschreibt Paulus, was Gott getan hat. Noch bevor Gott auch nur ein Atom macht, geschweige denn einen Planeten, die Milchstraßen, wie auch immer, dachte Gott an dich und mich. Wisst ihr, und Gott dachte nicht nur an uns, er wollte uns in seiner Nähe haben. Hast du jemals so über Gott oder auch über dich gedacht? Wisst ihr, mehr Gnade geht nicht. Mehr Gnade geht nicht. Ich habe letzte Woche über Gnade gepredigt. Es ging um die Tempelreinigung. Und ich habe euch zwei Sätze gesagt. Gnade heißt, ich kann nichts tun, damit mich Gott liebt oder mehr liebt und mir nahe sein will. Ich kann nichts tun, damit mich Gott mehr liebt. Ich kann überhaupt nichts tun. Gott liebt mich, ohne dass ich was tue. Und der zweite Satz war, ich kann nichts tun, dass Gott weggeht und mich weniger liebt. Das heißt, ich kann das Ganze nicht kaputt machen von Gottes Seite aus. Von seiner Seite kann ich nichts dafür oder dagegen tun. Und diese revolutionären Sätze zur Gnade werden von Epheser 1 von Paulus getoppt. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott. Bist ihr noch lange, bevor wir Gott gefallen wollten, durch Leistung wie Bibellesen, einen frommen Lebenswandel führen, zum Gottesdienst gehen, hat uns Gott schon gekannt und gewollt. Hätte mir das mal jemand früher gesagt, so eine Reaktion einer Frau, als sie diese Sätze in Epheser 1 gelesen hat. Du bist von Gott gewollt. Du bist von Gott gewollt. Hier steht es, noch lange bevor es dich gab, bist du von Gott gewollt worden. Also kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, kein Versehen, gewollt, herbeigeliebt. Unglaublich, oder? Noch bevor Gott auch nur das erste Atom geschaffen hat. Wisst ihr, wenn man freudig erwartet wird, dann ändert sich alles. Wenn man freudig erwartet wird. Kennt ihr die Situation, ihr kommt in ein Geschäft, die Damen von mir aus in einen Bekleidungsladen und die Herren in eine andere Form von Geschäft. Und hinter der Kasse sitzt eine Person. Ihr kommt herein und sagt ganz fröhlich guten Morgen. Und diese Person grunzt euch zu, guten Morgen. Ihr habt das Gefühl, überhaupt nicht freudig erwartet zu werden. Ihr habt das Gefühl zu stören. Das ist ein ganz blödes Gefühl. Paulus geht davon aus und er bezeugt es im Lobpreisstil. Wir werden erwartet, freudig erwartet. Was bedeutet es denn nun, wenn Paulus schreibt, Gott hat uns erwählt, noch bevor es diese Welt gab, bevor es uns gab, bevor es die Gemeinde gab? Wisst ihr, eine größere Freude an Menschen kann man im Universum nicht finden als hier bei Jesus. Nirgendwo. Ein größeres Interesse an dir und an mir gibt es nirgendwo. Ich möchte dir im Namen Jesu, weil es da in dem Wort Gottes steht, ganz herzlich sagen, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Du bist erwartet worden, freudig erwartet worden, bevor auch das erste Atom geschaffen wurde. Der zweite Gedanke. Und dazu singen wir einen weiteren Vers des Liedes, Großer Gott, wir loben dich. Bitte mit der netten, freundlichen Kantorin von eben. Ihr Lieben, wir fragen, wenn wir über solche Sachen nachdenken oder grundsätzlich immer und immer wieder, ob es die Mitarbeit angeht, was bringt mir das? Das ist eine ganz bekannte Frage. Wir suchen Mitarbeiter und fragen, kannst du dir vorstellen, was zu machen? Und dann hört man so durch die Blume diese Frage, was bringt mir das? Was bringt mir diese Arbeit? Was bringt es mir für mein Leben, für meine Freizeit, für meine Lebenszeit? Es geht um die Frage, was habe ich persönlich davon? Welchen Nutzen, welchen Mehrwert für mein Leben? Wisst ihr, und wenn ich dann darüber nachdenke, weil ich ja zum Teil ja auch so reagiere, dann regt sich in meiner pastoralen Seele etwas. So kann man doch nicht fragen, was bringt mir das? Wir Christen sollten doch ganz anders fragen, was will der Herr? Oder was ist unser Auftrag? Ihr Lieben, Paulus ist da recht unbekümmert. Recht unbekümmert. Wenn wir solche Fragen stellen, die wir stellen, was habe ich davon, dass Gott mich schon immer geliebt hat? Paulus antwortet mit den Versen 7 bis 9. Ich lese sie noch einmal und ihr seht sie an der Wand. Denn durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. In seiner Liebe beschenkt er uns mit Weisheit und Erkenntnis seines Willens. Er hat uns seinen Plan für diese Welt gezeigt. Was bis dahin geheim war, wollte er durch Christus ausführen. Das ist nun nach Paulus der absolute Kern des Neuen Testamentes. Und Epheser 1 sagt ganz deutlich, diese Botschaft ist von Gott seit Ewigkeiten geplant. Es ist von Gott her seit Ewigkeiten geplant, dass diese Botschaft in aller Welt verkündigt wird und deshalb diese Botschaft niemals ein Randthema sein kann. Es scheint mir so zu sein, dass Gott eine ganze Ewigkeit nur darauf gewartet hat, uns seine bedingungslose Liebe in Jesus zu zeigen. Er konnte es nicht für sich behalten, so sehr hat er uns geliebt, um seinen Sohn zu zeigen, zu seinen Sohn zu geben. Er konnte es nicht für sich behalten und hat alles für uns hergegeben. Das war Gottes Plan für diese Welt, so Paulus. Wisst ihr, Kreuz und Auferstehung bekommen plötzlich einen noch viel zentraleren Ort in unserem Leben. Denn wenn wir unsere Sorgen und Ängste fragen und von ihnen getrieben sind, Klammer auf, und da sind wir eigentlich fast jeden Tag, dann kommt es uns vor, wie die Welt Gott immer vorführt und Gott wie so ein Getriebener immer wieder antwortet und reagieren muss. Die böse Welt verfolgt Gottes Propheten und Gott schenkt noch mehr Propheten. Die böse Welt will nicht hören und Gott schickt Könige. Die böse Welt hört weder auf Könige noch auf Propheten und verjagt sie alle. Und Gott weiß nicht mehr, was er tun soll. Also schickt er seinen Sohn und auch den töten sie. Merkt ihr, was unsere Angst aus Gott macht? Sie degradiert ihn zu jemandem, der immer hinterherhechelt. Zu einem Götzen, zu einem Göttchen. Paulus sagt, Gott wollte der ganzen Welt von vornherein zeigen, wie groß seine Liebe ist. Gott ist der Souveräne, der Aktive, der Handelnde. Und ihr Lieben, das Kreuz ist kein zufälliges Versehen, kein Plan B, weil alles andere scheiterte. Damit wir hören, wie willkommen wir bei Gott sind, wie gewollt jeder Einzelne ist, geht Jesus ganz zielstrebig den Weg in diese Welt und ans Kreuz, um alle Zweifel bis in alle Ewigkeit auszuräumen. Und Gott bestätigt das, indem er Jesus auferweckt, für alle Zeit, das Ausrufezeichen. Wisst ihr, und das ist die Mitte, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Darum leitet Paulus dieses wertvolle Kapitel mit einer unvorstellbaren Aussage ein. Er schreibt in Vers 3, Gott hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Ist unglaublich, noch einmal. Gott hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wisst ihr, ich habe in meinem Leben schon viele Bücher gelesen und Predigten gehört und Menschen kennengelernt, die meinten, dein Glaube ist schön und gut, aber da fehlt etwas. Und diese Wahrheit hat der Prediger, da musst du hin, den musst du hören. Diese Wahrheit steht nur in dem Buch, kauf das Buch. Diese Wahrheit gibt's nur an einem Ort. Kauf dir ein Flugticket und flieg nach Toronto oder wo diese ganzen Segens Dinge waren. Wisst ihr, und was dabei geschieht ist, dass wir Angst entwickeln, etwas zu verpassen, als hätten wir nicht alles. Nein, das, was wir haben, es geht noch viel besser. Ihr braucht eine Sonderlehre, ein besonderes Geheimnis, das nur von dem oder einen offenbart wurde. Und dann sehe ich, wie Christen dahin rennen, weil es dort einen Vortrag gibt, der natürlich ihr Leben komplett ändert, weil sie vorher nur was Falsches erlebt haben und gewusst haben über Jesus. Weil es dort einen besonderen Segen gibt. Ich habe euch letzten Sonntag das Prinzip des heidnischen Tempels erklärt. Menschen kommen in den Tempel und investieren. Sie bringen mit. Das heißt, ich investiere in eine Gottheit und hoffe, dass sich die Investition auszahlt. Ich investiere Geld, Zeit, Lebensmittel, vielleicht eine besondere Lebensführung und hoffe, dass Gott segnet und Antworten gibt. Ich investiere aus Angst, dass das nicht reicht. Ich bringe Gott etwas mit und sage, hier hast du's und gib mir was, ein Umzu. Und Paulus lehnt all diese geheimniskrämerischen Machenschaften absolut ab. Er sagt, nein Leute, so nicht. In Jesus hat uns Gott alles gegeben. Alles. Einmal kurz durchatmen. In Jesus hat uns Gott alles gegeben. Das Flugticket nach Toronto wieder stornieren. Niemand von uns muss ängstlich sein, irgendetwas zu verpassen. Niemand von uns muss ängstlich sein. Das ist Gottes Wille. Jesus Christus, Kreuz und Auferstehung, um uns seine Liebe zu zeigen, um unser Gottesbild zu verändern. Das Gottesbild sagt nämlich, versteck dich. So wie du bist, kannst du vor Gott nicht bestehen. Versteck dich. Du bist nicht gut genug vor Gott. Und Gott sagt ganz im Gegenteil, vor dem ersten Atom habe ich dich geschaffen, gewollt. Du bist herzlich willkommen, so wie du bist. Und in Jesus wird dieses unüberbietbare Ja für die ganze Welt sichtbar. Also noch einmal kurz durchatmen. Gott hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der himmlischen Welt in Christus. In Christus haben wir alles. Was für eine Aussage. Allein schon darüber könnten wir Bibelstunden rein und Predigt reinhalten. Kommen wir zum dritten Punkt. Auch den wollen wir durch eine Liedstrophe einleiten. Große dritte Schritt heute Morgen, bevor wir dann zum vierten Schritt kommen, zum Abendmahl, wo wir das hören, sehen und riechen, wie sehr willkommen wir sind und was Jesus alles getan hat, ist eine Perspektive, die uns der Hebräerbrief heute Morgen auftut. Eine Perspektive für dein Leben, für unser Leben. Das hat sich Gott bei all dem gedacht. Ich möchte euch diese Perspektive vorlesen in den Versen 11 und 12. Da heißt es, weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns schon im Voraus als seine Erben eingesetzt. Denn was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen, die wir schon lange auf unseren Retter gewartet haben. Ich möchte zwei Formulierungen näher beschreiben, zwei Begriffe. Der erste Begriff heißt Erben, Erben. Wir sind eingesetzt zu erben, das heißt, wir sind dazu bestimmt, das zu erleben und daran Anteil zu haben, was Jesus in die Welt bringt. Also im Hier und Jetzt, die Wirklichkeit Gottes. Jesus bringt das Reich Gottes in die Welt, die Wirklichkeit Gottes. Und wenn es gesagt wird, dass wir eingesetzt sind zu erben, heißt das, dass wir auch dazu bestimmt sind, das auch zu erleben, also ganz nah an Jesu Seite zu sein, Gott ganz nah nahen zu können, also Gemeinschaft, Einheit in Reinform. Das gilt heute. Das gilt heute. Und gleichzeitig heißt es, wir werden als Erben eingesetzt in der zukünftigen Welt. Wir werden Anteil haben, nicht heute schon an der Herrschaft Jesu in dieser Welt, sondern auch an der Herrschaft Jesu in der zukünftigen Welt, eines Tages. Was für eine unglaubliche Perspektive. Wir sind eine geliebte Gemeinschaft von Jungen und Alten, starken und schwachen Erben. Jetzt schon Einheit mit Jesus und dann in alle Zeiten. Hast du jemals so über dein Leben gedacht? Das sind ja glänzende Perspektiven. Und der zweite und letzte Gedanke ist, es gibt da einen Satz, den lesen wir immer wieder. Bei Luther heißt er, damit wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Damit wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Die Hoffnung für alle übersetzt, jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Was hat sich Gott nur dabei gedacht? Wie viel Vertrauen hat er wohl in dich und mich? Wisst ihr, an Menschen nämlich zeigt Gott, wie herrlich er ist. Ihr habt den Pastor richtig verstanden. An Menschen zeigt Gott, wie herrlich er ist. Das heißt, wenn man Gott fragt, Gott, zeig mir doch mal deine Herrlichkeit, dann zeigt er nicht nur uns und richtet unseren Blick auf eine der Milchstraßen in der Galaxie oder auf den Atlantischen Ozean oder auf den Mount Everest. Nein, auf ganz normale Menschen, die ganz normale Fehler machen, die sich aus einem Verschulden von Gott entfernen, die in Misstrauen gegenüber Gott gefangen sind und dann die Gott dann auf ganz behutsame Art und Weise, auf individuelle Weise zurückgewinnt, die anfangen plötzlich Jesus zu vertrauen, die stolpern, zaghafte Schritte gehen, hinfallen, aufstehen, wieder hinfallen und wieder aufstehen, also eben ganz normale Christen. Christen, die Fehler machen und die ganz am Ende bei Gott ankommen. Auf solche Menschen zeigt Gott und sagt, wenn du meine Herrlichkeit erkennen willst, schau dir die Gesichter dieser Menschen an. Schau dir an, was ich mit diesen Menschen tue, wie ich mit ihnen ans Ziel komme. Und so zeigt er auf Christen, zeigt er am Ende der Zeiten auch auf uns. Unglaublich, oder? Was mutet uns dieser lebendige Gott zu? Und er zeigt auf die Menschen, die vielleicht durch uns einen Glauben an Jesus Christus, ein Vertrauen an Jesus Christus bekommen. Und er sagt, das ist meine Herrlichkeit, wie ich mit ganz normalen Menschen einen Weg gehe, der bis in meine Ewigkeit geht. Wisst ihr, aus dem Grund hat der Epheserbrief die Gemeinde so sehr im Fokus. Zum Lobe seiner Herrlichkeit. An dieser Gemeinde können wir erkennen, wie herrlich unser Herr ist. Unglaublich. Ob Gott sich das richtig überlegt hat? Ja, das hat er. Von Anbeginn der Welt. Unglaublich. Und das wollen wir uns in den nächsten Wochen immer wieder zusprechen lassen und zu Herzen nehmen, dass wir willkommen sind, dass wir geliebt sind, dass Gott etwas unter uns schafft und wir das feiern, bestaunen können und letztlich ihn anbeten. Und das wollen wir tun. Wir wollen die Predigt ausklingen lassen mit noch einer Strophe aus Großer Gott, wir loben dich.